Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. In dieser Episode tauschen sich Ute Roth, Eva Windisch, Nicole Gerwig und Sabine Wöhner über eine Trainingsmethode aus, die sich Flooding nennt. Sabine weiß mehr dazu.
Flooding. Woher kommt das überhaupt? Flooding wurde ja aus der klassischen Verhaltenstherapie des 20. Jahrhunderts, aus lerntheoretischen Ansätzen rund um Expositionstherapien herausgearbeitet. Da gab es eine Idee dazu und die lautet, wenn ein Individuum lange genug dem angstauslösenden Reiz ausgesetzt wird, ohne fliehen zu können, merkt es irgendwann, dass nichts passiert und die Angst nimmt ab. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ich glaube, man merkt schon, wenn man das hört, dass da irgendwas hinkt aus der heutigen Zeit. Also bei Menschen wurde das in den 50er bis 70er Jahren diskutiert im Kontext von Phobien, Zwangsstörungen und Angststörungen. Das ist also, da gibt es auch noch so einen Begriff wie Implosion Therapy oder massive Exposition. Also Namen, die das in dem Zusammenhang publiziert haben, das war der Joseph Wolpe. Der hat aber später eher die systematische Desensibilisierung geprägt. Oder der Thomas Stampfel, das war der mit der Implosion Therapy. Also die Logik damals, zu damaliger Zeit, war sehr stark behavioristisch. Also beobachtbares Verhalten ändert sich und das Problem löst man dadurch. Das war zeitlang so der Burner in der Verhaltenstherapie bei Menschen, aber man hat mit der Zeit gemerkt, dass es tierisch in die Hose ging. Punkt 1. Es hat massive Stressreaktionen bei den Menschen ausgelöst. Die Menschen haben Panikattacken gezeigt, Dissoziation gezeigt, Kontrollverlust, Herzrasen, Zittern, vegetative Überlastung und die Therapien wurden abgebrochen. Und was man da dann auch in dem Zusammenhang erst merkte, im Tun, ne, Appetit kommt beim Essen, dass gerade bei Menschen mit Trauma, dass die durch solche Sachen retraumatisiert wurden, sehr, sehr oft. Der zweite Punkt, warum schief ging, ist, es kam zur erlernten Hilflosigkeit statt Heilung. Die erlernte Hilflosigkeit, da könnte man auch mal drüber reden, fällt mir gerade so ein, wäre auch ein Punkt. Also, wenn jemand merkt, ich komme jetzt aus dieser Scheißsituation nicht raus, egal was ich tue, da entsteht nicht Sicherheit, sondern Hilflosigkeit. Mit heutigem Wissen und aus heutiger Sicht ist uns das klar. Aber damals war das ja ein Versuch, ne? Und wie gesagt, das ging schief. Da gibt es den Martin Seligmann, der hat geforscht zur erlernten Hilflosigkeit. Wenn jemand weiterlesen möchte, Martin Seligmann hat dazu Learned Helplessness was geschrieben. Also, wenn Flucht oder Einfluss ermöglicht erscheinen, geben Organismen auf. Das ist jetzt also nicht an unser Säugetiergehirn gebunden. Das ist das Spannende. Also das ist nicht jetzt an Primaten und Kaniden und Menschen und so gebunden, sondern Organismen geben auf. Das geht also weiter runter. Der dritte Punkt, der dabei zu erwähnen wäre, warum es schief ging, die Angst bleibt innerlich bestehen. Dazu gerne unsere Folge anhören über Angst. Da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Die Menschen haben nicht gelernt, ich bin sicher, sondern die haben gelernt, ich muss das aushalten oder meine Gefühle zählen überhaupt nichts oder ich bin ausgeliefert. Und das Verhalten wirkte nur außen ruhiger und innerlich blieb der Stress bestehen. Mal einen kleinen Zwischenausflug schon mal vorab zu den Hunden. TV-Hundetraining, da gab es so einen, der hat die Hunde so lange auf den Boden gedrückt, bis sie kapituliert haben und er sagte dann, oh, now sind sie calm, jetzt haben sie entspannt, haben sie nicht. So, der vierte Punkt ist quasi, warum, dass moderne Psychotherapie anders arbeitet. Wie? Heute gelten in der Psychotherapie kontrollierte, freiwillige und dosierte Expositionen als Goldstandard mit Einwilligung, Vorhersagbarkeit, also dass eine gewisse Handlungssicherheit erfolgen kann, Selbstkontrolle, kleine Schritte, kleinste, kleinste, kleinste Schritte, einen Ressourcenaufbau, also Ressourcen jetzt nicht in Form bei Hunden jetzt von Essen und so, sondern Ressourcenaufbau verstanden als innere Ressource, mit Stress umzugehen. Also, ne, also die Erhöhung der Resilienz quasi. Und ganz, ganz wichtig, auch bei den Hunden heutzutage ein wichtiger Punkt, die Koregulation. Und nicht, wie man es damals gemacht hat, überrollen. Soweit zum Thema bei den Menschen. Es ging schief. Und warum ist es beim Hund jetzt noch problematischer als bei Menschen? Und das ist der entscheidende Punkt, der entscheidend, entscheidende Punkt. Und der wird sich jetzt, denke ich mal, hoffentlich ein wenig durch unsere Diskussion heute ziehen. Der Hund kann die Situation nicht wie ein Mensch kognitiv einordnen. Dazu ist er nicht in die Lage. Er kann es nicht kognitiv einordnen. Ein Mensch kann zum Beispiel denken, okay, das gehört zur Therapie. Okay, ich bin halbwegs in Sicherheit. Okay, es ist eine Therapeutin da, die mich begleitet. Okay, es geht vorbei. Und der Hund kann das nicht. Ein Hund erlebt nur, da ist etwas Bedrohliches. Ich komme nicht weg und niemand hilft mir. Also für einen Hund ist es in dem Moment ein nicht endend wollender Zustand. Da kriege ich schon Puls, wenn ich drüber nachdenke, dass manche das immer noch tun. Quasi der Hund wird in einem Zustand gehalten, von dem der Hund glaubt, das hört jetzt nie wieder auf, weil er die kognitive Erfassung nicht hat, dass ein Teil vom Hirn noch denken kann, okay, das gehört zur Therapie, ich werde rausgenommen. Und die Zeichen des Hundes, die waren auch oft mal übersehen. Ein Mensch kann immer noch sagen, ey, bitte, ich halte es nicht aus, hol mich raus. Ein Hund, der wird bellen, der wird beißen, der wird schreien oder in sich versinken. Aber wie es halt immer gemacht wird, da wird nicht drauf gehört. Es ist also tatsächlich so schlimm. Und das Nervensystem von jedem Lebewesen reagiert immer biologisch und nicht philosophisch. Also wenn man das mal so sagen darf, ein Nervensystem reagiert ja immer im Rahmen der Biologie, der biologischen Gegebenheiten. Und was macht man zum Beispiel da mit Hunden? Muss ich jetzt mal überlegen. Also wenn man einen ängstlichen Hund auf dem Marktplatz zum Beispiel zwingt, wenn er Angst vor Leuten hat, oder an Silvester mit aller Gewalt draußen hält, mag ich mir gar nicht vorstellen, oder auch in Hundekontakte hineindrängt, die er gerade nicht leisten kann, oder ihn vor Autos setzt oder Autos aussetzt, also das aushalten müssen, oder wenn man ihn im Tierheim einfach laufen lässt oder wie man es damals gemacht hat. Ich kann mich da noch gut erinnern, da sind 15 Hunde in einer viel zu großen Hundegruppe auf dem Hundeplatz in einem Auslauf, der eingesperrt ist. Da kommt ein neuer Hund, weil man von den Junghunden in die Grundgehorsamsgruppe wandert oder von den Welpen zu den Jungen, was auch immer. Da sind alle schon drin und dann steht man da, macht die Tür auf, lässt den Hund rein und alle rennen auf den los. Immer. Das ist auch Flooding. Oder wenn man den Hund ins Wasser zieht, da hat die Eva erst einen schönen Beitrag drüber geschrieben, über wasserscheue Hunde, was das manche da versuchen, mit aller Gewalt den Hund zum Paddeln zu bringen. Irgendwie, das ist auch Flooding. Oder wenn man den Hund in die Stadt schleppt, Aufzug fährt, am Bahnhof rennt, damit er sich dran gewöhnt. Das ist auch Flooding. Und damit aktiviert man zumeist das Stress-Überlebenssystem. Und jetzt kommt ein kleiner Reminder. Auch dazu hatten wir schon eine Folge, die 4F der Stressbewältigung, der Überlebensbewältigungsstrategien. Führe ich jetzt nicht mehr in die Tiefe aus, ich zähle es jetzt nur noch mal auf. Dazu gehört Fight, Bellen, Schnappen, Aggression, Leinenpöbel, sowas. Flight, Fluchtversuche, Ziehen, Panik, Ausbrechen. Freeze, Erstarren. Brav sitzen und bewegungslos wirken. Das ist dann der scheinbare Erfolg den man sich beim Flooding dann als Erfolg auf die Fahne schreibt. Also das ist es meistens. Oder halt Fawn-Appeasement, beschwichtigen, lecken, ducken, unterwerfen oder fiddeln halt, ne, in dem gleichen Kontext. Und die Menschen interpretieren dieses Freeze als, guck, jetzt ist er ruhig geworden. Der Hund ist nicht ruhig geworden. Er ist schlichtweg nervlich kollabiert. Bei Menschen sagt man dazu, wenn die Overload sind, das ist ein Meltdown. Die sind kaputt. Das hat die gecrashed, das hat die gekillt. Und ich muss jetzt echt ein bisschen an mich halten, dass ich ruhig bleibe beim Reden, weil man sieht es halt leider wirklich immer noch so oft. Jetzt, warum schadet dieses Flooding längerfristig? Beim Flooding entsteht Sensibilisierung statt einer Gewöhnung. Also Sensibilisierung ist ja das Gegenteil von Desensibilisierung. Desensibilisierung heißt ja, ich mache den Hund widerstandsfähiger. Da hat man ja schon mal so ein Definitionsproblem miteinander. Sensibilisierung heißt, das Nervensystem merkt sich für die Zukunft, dieser Ort, diese Hunde, diese Geräusche, diese Situation ist gleich Horror. Die Angst wird stärker schon im Vorfeld. Der zweite Punkt ist, wenn Bezugspersonen den Hund immer und immer und immer wieder in die Überforderung bringen, das beschädigt Bindung. Die Emotion dabei ist, mein Mensch beschützt mich nicht. Ich kann mich nicht auf meine Bindungsperson verlassen. Also Vertrauensverlust passiert da. Dann der dritte Punkt, es kommt zur Generalisierung ganz oft. Also zum Beispiel wird aus die Angst vor dem Auto oder vor dem Bus die Angst vor vom Straßenverkehr zum Beispiel. Oder aus der Angst vor dem einen Hund, weil der doof war, wird die Angst vor allen Hunden und lässt sich fortführen. Und was besonders traurig ist, die Hunde lernen auch, ihr Warnen und ihr Kommunikation zu unterdrücken. Die haben gelernt, es hilft mir sowieso nichts. Also die Signale, die der Hund sendet, die Kommunikation, die der Hund sendet, wird unterdrückt. Das heißt, wenn Warnen nichts bringt, naja, dann beiß ich halt gleich zu oder mach was anderes Schlimmes. Und ja, es tut einem weh, wenn man da enger drüber nachdenkt, ne? Der große Denkfehler hinter dem Flooding ist, dass ganz viele Menschen wirklich sich mit der Neurobiologie nicht so auseinandersetzen und dass sie sich mit der Körpersprache in den Details oftmal nicht so befassen, weil da wird oft verwechselt, und das ist der größte Denkfehler hinterm Flooding, dass verwechselt wird, ruhig wirken, wird verwechselt mit sich sicher fühlen. Ein stiller Hund ist auf keinen Fall automatisch ein entspannter Hund. Und ein Hund, der nichts mehr zeigt, ist nicht geheilt. Also bei dieser Geschichte mit Flooding, da ist wie bei ganz vielen Sachen wieder mal nur das Problem vom Menschen gelöst. Nicht das Problem vom Hund. Flooding heilt keine Angst. Flooding überdeckt die Angst nur mit Hilflosigkeit. Was man stattdessen machen kann, ja, klar, bedürfnisorientiert und modern zum Beispiel wäre, dass man mit dem Trigger, mit dem man mit dem Hund irgendwelche Sachen übt, unterhalb der Eskalation, Angst, Reiz, irgendwas Schwelle bleibt. Also so weit weg vom Reiz, dass das System noch in der Lage ist zu lernen. Dass man Wahlmöglichkeiten gibt dem Hund, immer, 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 immer. Also, was wir ja auch schon so oft erzählt haben, aber auch hier nochmal ein Reminder, weil es schließlich immer der Kreis. Es geht immer alles auf diesen einen Punkt zurück. Zum Beispiel Distanz vergrößern dürfen, weggehen dürfen vom Auslöser, ausweichen dürfen vom Auslöser, in Entfernung anschauen dürfen, zu Ende riechen dürfen, Pause machen. Was man auch machen kann, eine Gegenkonditionierung, also dass dieser Trigger zum Beispiel was Gutes ankündigt. Ich sehe einen Hund, bevor ich ausraste, fliegen Kekse in die andere Richtung. Beispiel. Und natürlich die Selbstwirksamkeit fördern. Haben wir auch Folgen drüber. Also, ja, also wir erklären uns immer wieder selber, ihr merkt schon, ne? Der Hund muss erleben, ich kann etwas tun, was mir hilft. Und an allererster Stelle steht für mich die Regulierung des Nervensystems. Und das kriegt man durch Ruhe, Vorhersagbarkeit, Bindung und Sicherheit. Und jetzt täte ich gern hören, was die Kollegen dazu sagen. Ich denke, die Eva, die schaut so wissend.
Ja, sehr,
Sehr.
absolut. Es ist ja auch nochmal wichtig zu betonen, wenn sich ein Mensch freiwillig für eine Therapie mit Flirting entscheidet, dann ist ja das für ihn der Grund, dass er überhaupt so einen Schritt geht, dass er mit dem Problem, das er hat, wirklich nicht mehr weiter leben kann, also den Alltag nicht mehr bestreiten kann. Das heißt, es sind ja wirklich schlimme Sachen. Phobien gibt es ja ohne Ende gegen alles auf diesem Planeten. Also ich habe mir mal im Internet geschaut, es gibt wirklich gegen alles Phobien. Das ist so absurd, wenn man sich das durchliest. Aber so hat halt jeder sein Hau. Und wenn der sich dann entscheidet, eine Therapie zu machen, das ist ja auch so wichtig, dass es mit einem ewig langen Vorgespräch stattfindet, schon mal, um die Sache auch gemeinsam im Detail zu besprechen. Dann gibt es ein Abbruch-Codewort, wo wirklich sofort Stopp, zack. Also nehmen wir als schlimmste Beispiel, glaube ich, was viele nachvollziehen können, ist ja eine Spinnenphobie. Und es gibt Leute, die können ja nicht mal das Wort Spinne ertragen und kriegen richtige Panikattacken und Angstzustände. Und natürlich, da es Spinnen gibt, überall auf der Welt, ist es für den wichtig, weil er einfach davon stark beeinträchtigt ist. Und darum geht es ja den Leuten überhaupt nicht, wenn sie Flirting mit dem Hund machen. Es geht ihnen ja nur darum, ich will es bequem haben. Und es geht überhaupt nicht darum, mache ich das, um dem Hund das Leben zu
Ganz
erleichtern?
genau.
Und eben auch da ist wichtig, das Allerwichtigste ist, wenn ich mich für so etwas für meinen Hund entscheide, dann, wie du schon sagtest, Sabine, mit dem nötigen Abstand und vor allem mit ganz, ganz viel Beistand. Und genau das wird im klassischen Hundetraining oder bei den aggressiv arbeitenden Hundetrainern überhaupt nicht gemacht. Diese erlernte Hilflosigkeit ist ganz schlimm, denn am Ende ist der Hund gebrochen, definitiv psychisch gebrochen und hat eben auch ein schlimmeres Trauma, als er vorher hat, denn sein einziger Sozialpartner, den er in seinem kleinen Leben hat, und er hat nur uns, also er hat wirklich nur einen Hundekumpel, ist kein adäquater Sozialpartner. Und wenn er den nicht mehr hat, dann ist er wirklich ganz alleine auf dieser Welt. Häufig wird immer von Hundetrainern damit gelockt, wenn der Hund Probleme mit Kollegen hat, mit anderen Hunden. Ja, der kommt in mein Rudel und dann wird alles gut. Nein, der kommt nicht in ein Rudel. Was soll er denn machen, der Hund? Selbst wenn er beim Spaziergang ausflippt, weil er einen Hund trifft und furchtbar bellt, wenn der in so ein Rudel reinkommt, dann ist ja einer gegen 10, 15, 20. Kein Lebewesen der Welt pöbelt. Ich sage es mal ganz krass, wenn dir 20 grölende Neonazis entgegenkommen, sagst du nicht, ja cool, jetzt finde ich die auf einmal total ungefährlich. Ne? Kaum wirst du da Fäuste ballend auf die zugehen, weil du weißt, du hast keine Chance. Und das ist keine Therapie, damit ändere ich meine Ängste nicht. Und das ist so fies, weil die Masche, dieses, ich stecke den Hund des Kunden in meine Rudel, funktioniert. Also offensichtlich für die Leute, weil die sehen, Mensch, wie schön der mit den 10, 15, 20 Hunden harmonisch hier in diesem großen Gehege ist. Und es wird schlimmer, wenn dieser Hund dann beim nächsten Spaziergang mit Herrchen oder Frauchen auch nur auf einen einzigen Hund trifft. Dann wird der Hund, der das Resümee gezogen hat, so etwas passiert mir nicht noch einmal. Der wird umso mehr schreien und krakeelen, denn es ist die einzige Möglichkeit, sein kleines Leben zu retten. Ute, was meinst du dazu?
Ja, ihr habt jetzt beide total wichtige Sachen gesagt. Vor allen Dingen, was die Eva gesagt hat mit dieser, dass der Hund wird ja in die Situation reingezwungen, der wird ja da reingebracht, der geht ja nicht freiwillig da rein. Das ist ja eben genau wie Eva vorhin erläutert hat. Der Mensch beschließt, ich kann mit der und der Situation nicht mehr leben. Zum Beispiel mit der Spinnenphobie oder mit irgendeiner anderen Phobie oder mit irgendeinem Trauma, das ich habe, und sucht sich eine Therapie mit einem entsprechenden Therapeuten, Therapeutin. Und dann wird es bearbeitet und da gibt es erstmal ein paar Vorgespräche. Das hat der Hund alles nicht. Und ich möchte jetzt gar nicht so pauschal unterstellen, obwohl das in ganz vielen Fällen natürlich der Fall ist. Es geht gar nicht unbedingt immer nur darum, dass es für den Menschen bequem ist. Also das ist bestimmt in vielen Fällen der Fall. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die sich Gedanken machen und sagen, meinem Hund geht es doch nicht gut in der Situation. Also möchte ich ihm helfen. Und dann suchen sich die eine Hundeschule, einen Hundepsychologen, was auch immer, und vertrauen dem. Und was dann da passiert, ist halt immer sehr kompliziert, weil man vertraut halt diesen Experten. Ja, ich kann das Wort jetzt schon bald echt nicht mehr hören. Und das sind Leute, die sich halt was zurechtlegen und die Sabine hat das immer so schön formuliert, die den Markt bedienen. Die Frage ist halt, welchen? Ja, wie gesagt, wir bedienen ja alle irgendwie den Markt, aber die Frage ist, welchen? Und reden wir unseren Kunden, ich sag mal, so nach dem Mund, damit die möglichst lange bei uns bleiben und möglichst viel Geld bei uns lassen, was wir natürlich schon alle gern wollen. Aber im Vordergrund sollte trotzdem immer stehen, ist das, was ich tue, wirklich fachlich korrekt? Ist das in Ordnung für den Hund und für den Menschen? Und bedenke ich die Folgen von dem, was ich tue? Weil, ne, also zum Beispiel Warnzeichen ignorieren. Das Harmloseste ist ja wirklich, wenn ein Hund erstarrt, einfriert und den Rest seines Lebens halt als lebender Toter durchs Leben läuft. Damit können Menschen ja gut leben. Der Hund, für den ist es die Katastrophe, aber Menschen können leben damit. Aber was ist denn mit den Hunden, die dann eben ausrasten bei jeder Gelegenheit? Die bei jeder Gelegenheit ausflippen und durchdrehen. Was ist denn das für eine Lebensqualität? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Irgendeine Kollegin hat mal gesagt, was ist denn das für ein Leben, wenn ich fünfmal am Tag auf 180 bin, weil ich die Situation nicht aushalte?
Das war die Anna Bassan,
Das
das
war
war
die
so
Anna
ein, das
Bassan.
war die Anna Bassan, die hat einen
Genau,
tollen,
das war
genau,
toll. Das war ganz
ja.
toll. Und das soll man sich doch mal überlegen, was das bedeutet, dass ich meinen Hund in Situationen bringe, wo er jedes Mal wieder freidreht. Das muss man sich doch mal vor Augen halten. Und ein ganz entscheidender Punkt ist ja wirklich, der Hund lernt nur immer irrer zu werden oder immer toter. Was anderes fällt mir da nicht ein, ja. Komplette Selbstaufgabe oder komplettes Durchdrehen. Und dazwischen gibt es nichts mehr. Und wenn man sich jetzt mal die Übersetzung von Flooding zu Gemüte führt, Reizüberflutung. Wer möchte denn mit dauernder Reizüberflutung leben? Und Hunde sind ja sowieso schon bei uns so reizüberflutet. Einfach mit dem, weil sie in der Menschenwelt leben, die nicht unbedingt hundegerecht ist. Ja? So, jetzt gebe ich mal an die Nicole weiter, weil ich glaube, die hat auch einiges zu melden.
Ganz genau, Ute. Und ihr habt schon so viele wichtige Sachen wirklich gesagt. Und wenn man sich nur ansatzweise vorstellt, wie sich die Hunde in solchen Situationen fühlen müssen, dann gruselt es einen. Was, glaube ich, immer wieder vergessen wird, ist eben dieses sich reinfühlen. Also ich versuche das permanent, mich in meinen Hund oder in die Trainingshunde reinzufühlen. Weil darum geht's im Endeffekt, das, was die Hunde emotional erleben. Und das ist halt sehr individuell. Angst, Phobien, Zwangsstörungen, du kannst nicht direkt in ein Lebewesen reingucken. Und es gibt eine Wahnsinnsbandbreite, wie stark, wie ausgeprägt eine bestimmte Angst ist. Ne? Wie Eva das gesagt hat, manche, die eine Spinnenphobie haben, die müssen nur das Wort hören und kriegen Angstgefühle. Und andere sagen, na ja, solange sie nicht bei mir im Zimmer ist, habe ich da noch kein Problem, aber anfassen würde ich sie jetzt nicht. Das heißt, es ist schon recht individuell und es ist eben nicht direkt sichtbar. Ja, also wir sehen es nicht direkt, wie schlimm diese Gefühle in dem Moment sind. Wir können das mit Sicherheit an Körpersprache, an Ausdruck festmachen, aber wir können es halt eben nicht ganz offensichtlich sehen. Und das Wichtige dabei ist, was ich auch mit Kunden viel mache, ich versuche Beispiele zu finden, dass sie es selbst an sich spüren. Wie würde sich das für dich anfühlen? und versuche Situationen aus unserem menschlichen Leben zu finden, um den Menschen dieses Gefühl zu geben. Und Menschen, die dann eben selber schon schlimme Situationen erlebt haben oder die selber bestimmte Ängste haben, können sich da noch etwas besser reinfühlen. Wir übergehen diese Emotionen von Hunden irgendwie sehr oft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Menschen sich gar nicht so richtig in die Lage des Hundes versetzen können oder wollen. Der Hund ist immer manchmal noch so ein bisschen so auf einer anderen Stufe, ist halt doch irgendwie nicht so, ja, mit einem Hund kann man das halt irgendwie machen. Und ich glaube, das ist das Gefährliche daran, was es für die Hunde auch so schwierig macht, ne? Und umso besser man seinen eigenen Hund kennt, umso besser kann man auch an ganz kleinen Signalen, an ganz kleinen Veränderungen in der Körpersprache schon sehen, okay, es geht ihm gerade nicht so gut, okay, er findet es jetzt anscheinend nicht so schön, was ich mache, vielleicht sollte ich jetzt mal besser ihm helfen und aus der Situation rausgehen. Und auch dann, wenn ihr manchmal eben es nicht genau erkennt oder nicht genau wisst und einfach nur ein Gefühl habt, dass sich euer Hund unwohl fühlt, dann ist es schon wichtig, dass ihr einfach für ihn da seid und das eben nicht übergeht. Weil euer Gefühl ist wichtig. Ja, das heißt, das, was ihr wahrnehmt, wo ihr sagt, nee, ein bisschen komisch, dann helft eurem Hund. Auch wenn ihr in dem Moment es nicht genau einordnen könnt. Weil alles, was ihr in dem Moment für ihn tut, und wie ihr im Moment für ihn da seid, ist entscheidend, dass es dem Hund besser geht. Und ich glaube, die Sabine hat dazu auch noch was.
Ja, die Sabine hat dazu auch noch was. Da sagst du was furchtbar Wichtiges. Und zwar natürlich dieses Dasein für den Hund. Und du sprichst davon, dass wir kleine Signale erkennen müssen. Und das ist jetzt wirklich die Aufgabe von uns Trainerinnen, dass man die Menschen drauf schult, weil die meisten Menschen oder viele Menschen erkennen nicht mal die großen Signale vom Hund. Da muss der Hund erst schreien, da muss der Hund erst Rambazamba machen, da muss er erst komplett die Nerven verlieren, bevor die Menschen denken, ah, okay, aber die Menschen denken, jetzt habe ich ein Problem. Und der Hund ist dran schuld, weil der Hund sich so aufführt. Warum tut er das plötzlich gerade? Also jedes Verhalten hat immer einen Grund. Und wenn man im Vorfeld schon sehen würde, an kleinen Sachen, was den Hund gerade belastet, dann könnte man viel eher intervenieren. Also Intervention ist ja sowieso besser als Reparatur, sage ich mal, ne? Jetzt mal so ein Gedanke, der mir gekommen ist, das ist jetzt ein wenig provokativ, aber in dem Zusammenhang kommt mir da noch, wenn Flooding wirklich richtig gut funktionieren würde, dann hätten wir Tierheime voll mit geheilten Hunden. Eigentlich. Dann hätten die ja nach einer Weile alle kein Problem mehr. Und da muss man mal einfach drüber nachdenken. Ich meine, bei einem Hund, das ist ja Konfrontation bis zur Aufgabe. Und anstelle von Konfrontation bis zur Aufgabe braucht er eigentlich Sicherheit und Beistand bis zur Veränderung. Der soll sich ja nicht aufgeben. Der soll ja die Chance haben, sich zu verändern. Und da fällt mir auch wieder dieser eine Glaubenssatz ein, dieser eine blöde Spruch. Ja, da muss er durch. Das ist im Endeffekt nichts anderes, wie den Hund in einer unguten Situation lassen, aus der er eigentlich jetzt gern raus wollen würde und nicht rauskommt. Bei deiner Erzählung kam mir so ein Bild in den Kopf und es betrifft jetzt mich, so gesehen. Ich bin ja auch ziemlich schnell sehr reizüberflutet. Ich kann aber Situationen mit vielen Menschen in einem Raum, kann ich schon gut aushalten. Da gucke ich halt so, dass ich mich richtig platziere, dass ich nicht irgendwo in der Mitte sitze, sondern am Rand sitze. Und ich weiß, ich habe die Gewissheit, ich kann diese Situation verlassen, wann immer ich das möchte. Wenn ich aber in einem überfüllten Zug hocke oder in einer überfüllten Straßenbahn oder in einem Bus, da muss ich mich sehr beruhigen im Vorfeld, damit ich das aushalten kann und hinterher bin ich meistens fix und fertig, weil ich habe dann das Gefühl, wenn jetzt was ist, ich kann ja nicht mal raus. Ich bin einmal gefahren von Kronach nach Hamburg, und da sind zugestiegen, da war irgendein Fußballspiel, keine Ahnung, da sind irgendwelche Fußballfans zugestiegen, die haben Spaß gehabt, alles vollkommen in Ordnung. Die waren auch alle harmlos, aber die waren zu laut, zu schrill, zu nah an mir dran und Das sind Situationen, da komme ich furchtbar schlecht damit zurecht. Und jetzt haben wir natürlich die Ratio und können sagen, okay, die steigen da aus, das ist das Spiel dort und dort. Oder ich steige, ich muss das nur noch eine Stunde aushalten. Ich weiß rational, dass die mir nichts tun, ich fühle mich nur unwohl. Aber beim Hund ist es halt nicht so. Und ich glaube, wenn man selber ein bisschen so Situationen an sich selber kennt, die einen in Besorgnis bringen, dann versteht man manche Sachen auch besser. Und ehrlich, ihr alle da draußen, traut euch ruhig, eure Gedanken und Gefühle auf den Hund umzulegen. Wir haben die gleiche Biologie im Körper, wir haben das gleiche Nervensystem. Solche Dinge kann man durchaus vergleichen, bis auf eben unsere kognitive Fähigkeit, die Situation irgendwie abzuschwächen oder sich selber zu beruhigen, indem man sagt, es ist ja bald vorbei. Aber die Biologie, die stattfindet. Und noch was ist mir eingefallen mit dieser Angst. Das haben wir ja auch besprochen in der Folge über die Angst. Eine Angst bestimmt immer derjenige, der sie hat. Wenn jetzt die Eva Angst vor Spinnen hat und wir haben eine Scheunenparty und die Eva kann nichts essen, und das wäre schlimm, wenn die Eva nichts essen könnte, traut sich nicht rein, weil da ein winziges Spinnchen hockt und ich sage zu ihr, ey, was hast du denn? Das ist doch nicht schlimm. Das steht mir doch gar nicht zu. Das entscheidet doch nicht ich, ob jemand anders Angst vor einer Sache hat oder sich unwohl fühlt. Aber bei den Hunden machen wir das ständig. Machen wir ständig, dass wir uns einreden oder den Hund versuchen einzureden, stelle ich nicht so an, das ist doch nicht so schlimm. Und die Ute guckt schon wieder so. Ich glaube, die möchte was sagen.
Kann leicht sein, Sabine, dass die Ute was sagen will. Mir ist jetzt da eingefallen, zwei Dinge sind mir eingefallen. Einmal nicht Hunde im Tierheim, sondern Hunde auf Pflegestellen. Hunde kommen zum Beispiel aus dem Shelter, Spanien, Rumänien, wo auch immer, völlig egal, und landen in Deutschland auf einer Pflegestelle. Und die Pflegestellen, mit denen ich bis jetzt Kontakt hatte, die waren alle menschlich total lieb und nett und haben Hunde sehr geliebt. Und das war's dann. Das sage ich jetzt mal ganz bösartig. Weil einfach nur Hunde lieb haben, reicht halt da oft nicht. Und dann ist nämlich genau die Situation, die die Eva vorhin geschildert hat. Dann kommt so ein Hund. Also ich habe jetzt da ganz konkret eine Situation im Kopf, wo ich es besonders krass fand. Das war ein ganz kleiner Hund, also so was Ähnliches wie so ein Zwergpinscher. Und der kam halt nach Deutschland auf eine Pflegestelle aus Spanien, war also in Spanien im Shelter schon völlig unauffällig. Welche Überraschung, ne? Winzig kleiner Hund, völlig unauffällig. Natürlich ist der unauffällig im Shelter, weil der einfach, ich sag, wenn mich keiner sieht, dann überlebe ich hier leichter. Dann kam er auf die Pflegestelle in Deutschland, da ging es dann so weiter. Auch mit, was weiß ich, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hunden oder wie viel auch immer. Und dann kam er zu seiner immer noch jetzigen Halterin. Und dann hat er alles von der ferngehalten, von ihr und von sich. Dieser winzige Hund, der also keine 10 Kilo gehabt hat, mit dem konnte die nirgendwo mehr hingehen, weil der ist auf alles los, weil es näher als 5 Meter an sie hinkam. Der war so vollkommen durchgeknallt durch diese permanente Reizüberflutung, durch dieses permanente Flooding, dass der gar nicht, und der hat eben so reagiert. Und was ist dann passiert? Also sie sind dann bei mir gelandet, weil die waren dann bei ihren Eltern zu Besuch. Und ihre Eltern kenne ich gut. Dann haben die gesagt, so, du gehst jetzt zur Ute und dann gucken wir mal, die kriegt es schon hin. Und die Lösung war einfach ausweichen, dem Hund mehr Ruhe geben, den einfach nicht so völlig überall hinschleppen. Also einfach Schluss mit Flooding, ganz einfach. Und das war nach wenigen Wochen war das Thema wirklich durch. Und nach wenigen sogenannten Therapiestunden war das durch. Also wir haben da keine 200, was weiß ich was, Stunden machen müssen. Der Hund hat einfach gelernt, mein Frauchen hört auf meine Signale, die sieht, wenn ich in Not bin, die hilft mir, fertig. Das war's. Ja. Und das ist halt das Problem, dass eben genau denkt, wenn ein Hund nichts macht und man guckt seine Signale nicht an, dann ist doch alles gut. Und ich habe auch mal, ich kann so ein bisschen was ergänzen zu dem, was die Sabine von ihrer eigenen, ich sage mal, Platz- und Überforderungsangst da erzählt hat. Jetzt weiß ich, warum sie so gern Referentin ist, weil da sitzt sie vorne im Seminar, wird nicht bedrängt.
Ja, genau.
Das ist jetzt die Erklärung dafür. Abgesehen davon, dass sie auch immer ganz nette Sachen erzählt, aber das ist bestimmt der Hauptgrund. Nee, aber ich hatte immer jahrelang, jahrzehntelang Probleme im Rücken, und zwar im Kreuzbein. Ich bin da als Kind gestürzt beim Turnen und hatte da einige blöde Erlebnisse. Und es war so dramatisch, dass mir da kein Masseur, kein Physiotherapeut durfte da hinfassen. Da bin ich so aggressiv geworden. Ich wusste zwar, ich darf dem nichts tun, aber ich habe mich manchmal wirklich an der Liege festgehalten, damit ich mich nicht umdrehe und dem eine knall, wenn der dahin fasst. Also das war echt dramatisch. Und dann war ich bei meiner Feldenkreislehrerin und dann hat es dann mitgekriegt. Und dann hat die gesagt, du besorgst dir jetzt mal ein Buch. Das hier war damals ganz neu auf dem Markt. Das ist schon ewig her, was weiß ich, 30, 35 Jahre. Und das hieß Traumatherapie von Peter Singer. Und es war ein hochspannendes Buch. Da ging es unter anderem um Kinder in den USA, die entführt wurden mit dem Schulbus. Und die dann irgendwie, frag mich nicht mehr, wie in irgendeiner Höhle gelandet sind. Ich glaube, da wurden die eingesperrt mit ein bisschen was zu essen und zu trinken. Und wenn für die bezahlt wurde, dann wären sie also angeblich freigelassen worden. Und die waren da lang drin, ich glaube 2 Wochen. Und da sind interessante Sachen passiert. Und zwar die älteren Kinder, die Kinder waren zwischen 7 und 16, so in der Größenordnung. Und die älteren Kinder haben dann irgendwann dafür gesorgt, dass sie freikamen. Und die Jüngeren hätten sich in die Ecke gesetzt und wären gestorben. Und man hat dann später diese Kinder untersucht und die, die selbst wirksam wurden und für die Befreiung von sich und den anderen Kindern gesorgt haben, die hatten null Probleme. Und je hilfloser diese Kinder in der Situation waren, umso größer waren die Probleme, die die als Erwachsene hatten. So, und jetzt legen wir das auf Hunde um. Das ist eins zu eins. Wir haben die gleiche Biologie, wir haben das gleiche Nervensystem, wir funktionieren alle auf die gleiche Art. Das heißt, je mehr ich einen Hund selbst wirksam werden lasse und eben ihn nicht permanent mit irgendwelchen Dingen überflute, die er nicht will, die er nicht kann, die er nicht möchte, wo er einfach nur noch weg will, umso leichter wird er dann eben auch mit anderen schwierigen Situationen fertig. Und das ist der Umkehrschluss, aber das ist ja auch die gute Botschaft. Das ist ja auch die gute Nachricht. Das heißt ja, dass man wirklich selber was tun kann. Also ich als Wesen kann was tun, um aus einer komplizierten Situation rauszukommen, wenn ich den entsprechenden Beistand kriege. Ich habe übrigens dann diese Traumatherapie bei meiner Feldenkreislehrerin gemacht und es durfte mir danach jeder Masseur, jeder Physiotherapeut darf mir seitdem durchaus wieder in die Gegend reinfassen und mich da behandeln. Und das ist natürlich schon viel wert. Aber das war eben bewusst. Ja, das war eine bewusste Geschichte, die ich gemacht habe. Und deswegen hat es funktioniert. Oder Eva?
Ja, ich möchte auch zu dem Thema nochmal, Flooding bei Menschen, nochmal diese ganz widerliche, ekelhafte Trash-TV-Sendung Dschungelcamp aufgreifen. Da machen Leute die schlimmsten Sachen, konfrontieren sich mit ihren schlimmsten Ängsten, obwohl sie das ja bereits im Vorfeld wissen, ist ja nichts Neues nach so vielen Jahren. Und obwohl sie es vorher wussten und sich psychisch darauf einstellen konnten, dass sie das für, sie machen das für das Geld natürlich und nicht um sich zu therapieren. Aber ich finde es so ekelhaft, wie mit den Ängsten von Menschen, die wirklich dringend Geld brauchen, gespielt wird, um das Volk zu unterhalten mit solchen widerlichen Sachen. Und wenn man dann noch sieht, wie diese Teilnehmer schreien, kreischen, das Gesicht vor Angst und wirklich Todesangst teilweise verzerren und man das als Unterhaltung nimmt, dann wiederum wundert mich nicht mehr, dass Flooding bei Hunden von Hundetrainern praktiziert wird. Das unterhält ja dann auch noch die Fernsehzuschauer, gerade bei TV-Hundetrainern oder eben bei anderen Trainern, den Hundehalter oder auch noch andere Hundehalter. Sabine.
Ja, du sagst das sowas. Ich habe jetzt gedacht, du redest noch weiter, deswegen mit diesem Dschungelcamp sagst du was. Und da wollte ich eigentlich drauf einhaken, weil die tun das echt für Kohle. Also die lassen sich so weit runter, dass sie das
Naja, das habe ich
wirklich,
ja gesagt. Die machen das
genau,
wegen des Geldes und nicht
die
um
machen das
Fernsehen
für
zu sein. Ja,
Kohle. Und da
die
ist es
lassen sich demütigen für
richtig
Geld.
für Geld. Das ist eigentlich Prostitution, sagen wir mal so, und alles guckt mit. Aber das ist dann so, was mir da für ein Spruch eingefallen ist in dem Kontext. Deswegen habe ich jetzt da spontan mal gefingert zeigt, mit dem da durch müssen. Und der Hund muss nirgends durch. Aber wir müssen schon wodurch. Und das Allergrößte, wo wir Menschen durch müssen, ist womöglich das eigene Ego. Also, dass wir da die richtige Abzweigung finden. Dass man wieder mehr zuhört, anstelle zu reagieren. Dass man weiß, dass man merkt, wenn jemand still wird, dass es kein gelöstes Problem ist, wenn jemand nichts mehr sagt, sondern manchmal ist vielleicht auch nur die Hoffnung ein bisschen leiser geworden. Dass man an solchen Sachen mal ein bisschen mehr rumkaut oder die mal mehr ein bisschen zum Nachdenken bringt oder mal den Leuten versucht, nahe zu bringen, dass sie mehr darüber nachdenken. So wäre der Satz sinnvoll. Es sind da so viele kleine Sachen, die da mitspielen. Und über die haben wir alle schon geredet. Und je mehr ich jetzt über dieses Flooding hier an sich höre, auch von euch und von euren Reaktionen und was ich von mir in der Vorbereitung hatte, desto wütender werde ich eigentlich, weil es immer noch so sehr praktiziert wird. Und weil nur wenn jemand laut Führung schreit oder so, ist es noch lange nicht kompetent. Hat es mit Kompetenz nichts zu tun. Ich kann ein Verhaltensproblem nicht so wegtrainieren oder ach nicht durch Gehorsam oder ach nicht durch, da muss er durch. Das funktioniert nicht. Ich glaube, so weit sollten wir doch heutzutage im modernen Umgang mit dem Hund schon angekommen sein. Oder Nicole, wie magst du das, wenn du so einen hochtraumatisierten Hund kriegst?
Ja, Sabine, definitiv. Also es geht oftmals mehr um Emotionen und Gefühl als um Technik, ne? Das heißt, dass man da irgendwas versucht, über Signale oder ähnliches zu regeln. Und was mir auch zu dem Thema noch eingefallen ist, ihr müsst euch auch vorstellen, dass ja die Menschenwelt sich ja auch oft für die Hunde ganz anders nochmal darstellt. Ja, also für uns sind einfach viele Dinge völlig normal, dass da eine Straße lang geht, wo da zig Autos fahren. Und für den Hund, der da auf dem Gehweg gehen muss oder mit uns geht, der versteht halt nicht, warum die alle halt in 50 Zentimeter Abstand an ihm vorbeidüsen und jeder dann unterschiedliche Geräusche macht. Also für die Hunde stellen sich viele Dinge im Alltag oft auch schon von vornherein als anders da als für uns, schon alleine durch die Körpergröße, schon alleine durch die anderen Sinne, die ein Hund hat. Und wenn ich mir manchmal so den Alltag oder die Alltagsgestaltung von Hunden anschaue, beziehungsweise das von den Kunden erzählt kriege, also dann wird mir schon schlecht, dass ich dann sag, oh, bitte nicht. Aber dann möchte ich manchmal nicht wissen, wie es dem Hund geht, weil der Alltag von vielen Menschen ist einfach durchgetaktet, ne? Wo es um Familie, Job, Kinder, andere Haustiere geht. Und das wird runtergerattert am Tag und der Hund soll sich da halt auch einfügen. Aber ich finde, selbst so ein verrückter Alltag ist ja für den Hund oft schon eine Reizüberflutung. Das heißt also, man muss da wirklich genau, also auch wenn es eben kein bewusstes Hervorrufen von Reizüberflutung ist, sind viele Hunde einfach schon mit einem extremen Alltag schon sehr überfordert und das Nervensystem schon unter Spannung. Und da müssen wir noch ein bisschen mehr hinschauen, dass wir den Hunden Möglichkeiten geben, Auszeiten geben, mehr Ruhezeiten geben, was oft einfach immer noch vernachlässigt wird. Ne? Ja, Sabine, ich denke, dass du bestimmt da noch ein paar Abschlussworte für uns hast.
Eigentlich fällt mir jetzt da kein gescheites Abschlusswort mehr ein, weil irgendwie habe ich alles schon losgelassen, was mir eingefallen ist. Ja, vielleicht in diesem Sinne, dass wir weniger die Hunde formen und mehr die Hunde kennenlernen sollten, weil das ist auch für beide meistens entspannter. Vielleicht ist der beste Trainingsfortschritt manchmal nicht Sitzplatz bleibt, sondern dass der Hund uns einfach vertraut.
Vielen Dank, liebe Sabine. In der kommenden Folge in 14 Tagen beleuchten die Hundetrainerinnen die sogenannte schwarze Pädagogik und was sie im Hundetraining anrichtet. Wir freuen uns, wenn du wieder dabei bist. Wenn du eine Frage hast an Ute, Nicole, Sabine oder Eva, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir wie immer in den Shownotes dieses Podcasts und da findest du auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung von dir, einen Kommentar oder Sternchen auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden und natürlich freuen wir uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.